Wir können ganz klar feststellen, dass Leiharbeit vor 2003 in der Bundesrepublik Deutschland quasi keine Rolle gespielt hat. Und ab 2003 steigt Leiharbeit. Man kann inzwischen sagen, Leiharbeit boomt. Woran liegt das? Im Jahre 2003 hat die damalige rot-grüne Bundesregierung praktisch alle Beschränkungen für Leiharbeit aufgehoben. Und dadurch wurde Leiharbeit für die Unternehmen attraktiv. Und Leiharbeit wird eben in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur, wie Sie das gerade so schön im Eingang beschrieben haben, für konjunkturelle Schwankungen benutzt oder geschätzt, sondern Leiharbeit wird in der Bundesrepublik Deutschland besonders deshalb geschätzt, weil es zum Lohndumping missbraucht wird.
Lohndumping ist quasi immer etwas, was damit gleichzeitig verhandelt worden ist. Jetzt haben ja Regelungen in den letzten Monaten dazu geführt, dass man gesagt hat, es darf auf gar keinen Fall Leiharbeit stattfinden, die schlechter bezahlt wird als die Angestelltenkräfte in den Betrieben oder in den Firmen, wo auch immer. Was sind denn die Probleme, die Verdi und die Sie sehen bei dieser Entwicklung mit der Leiharbeit und inwiefern spielt denn diese Regelung eine Rolle? Also hier von wegen gleicher Arbeit, gleicher Lohn.
Ja, da muss ich Ihnen leider ein bisschen widersprechen. Wir sind erst im ersten Schritt, was wir jetzt geschafft haben ab dem 1.5.2011, ist, dass es einen Mindestlohn für die Leiharbeit geben wird. Die weitergehende Forderung und die richtige Forderung ist natürlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit, weil es ist schlichtweg nicht einsehbar und es ist schlichtweg ungerecht, dass Leiharbeiter für die gleiche Arbeit 20, 30, 40% weniger Geld bekommen. Und auch diese Regelung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ist in vielen europäischen Ländern verwirklicht, nur die Bundesrepublik hinkt hinterher.
Was sind die Gründe dafür aus Ihrer Sicht?
Die Gründe sind natürlich erstens die gegenwärtige Bundesregierung. Zweitens haben die Unternehmen richtig Geschmack gefunden an der Leiharbeit in der Krise 2009, weil sie haben gesehen, dass sie Leiharbeiter geräuschlos und ohne große Kosten wieder loswerden können. Und insofern gibt es große Widerstände. Aber selbst die Bundesregierung bzw. die Bundesarbeitsministerin hat angekündigt, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit irgendwann in nächster Zukunft, ich würde mal sagen, vor der nächsten Wahl kommen wird. Der Streitpunkt ist allerdings dann, ab wann wir es als Gewerkschaften sagen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ab dem ersten Tag. Die Bundesregierung laviert nach 3, 6, 9 Monaten, je nachdem, wer gerade der Sprachrohr ist.
Jetzt wird er als positiver Effekt, also dieses Leiharbeitsthema ist tatsächlich eins, was nicht ganz offen verhandelt wird, ne? Im Gegenteil, das heißt, wie jede Regierung ist diese natürlich total froh drüber, auf einmal mit Zahlen hantieren zu können, Arbeitslosigkeit gesunken, ne? Und zwar drastisch gewissermaßen. Wir haben eine enorme neue Beschäftigungszahl und so, wenn man dann genau hinguckt, wie jetzt zum Beispiel die Statistiker vom Bundesamt, die dann feststellen, oh, das sind ja 300.000 Menschen, drei Viertel davon sind nur in so eine Modelle der Leiharbeit vermittelt worden. Was sind denn Realitäten, auf die Leiharbeiter treffen? Wenn das Positive ist ja immer, dass gesagt wird, es ist auch die Chance, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Ne? Wer so über eine Leiharbeit in eine Firma kommt, der kann ja damit rechnen, dass der Inhaber der Firma oder der Chef sagt, ja, du bist so gut an deiner Stelle, dich stelle ich mal fest ein. Das ist ja immer so das Ding, was so positiv dran geheftet sind. Was sind denn Realitäten von Leiharbeit für diejenigen, die das betrifft?
Ja, das war in der Tat 2003 das zentrale Argument des damaligen Arbeitsministers Clement. Er sagte, wir müssen den Menschen, den Kollegen und Kolleginnen eine Chance geben, auf den ersten Arbeitsmarkt, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und das machen wir über Leiharbeit. Die Kollegen und Kolleginnen können sich dann im Betrieb bewähren. Und dann ist die Chance größer, aus der Arbeitslosigkeit zu kommen. Nun musste selbst die Bundesagentur für Arbeit vor einigen Monaten frustriert feststellen, dass dieser Sprung genau 7% der Beschäftigten gelungen ist. Also dieses zentrale Argument sticht nicht. Und die berufliche Realität eines Leiharbeiters heißt eben nicht Arbeitslosigkeit, Leiharbeit und dann den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt, sondern die Realität heißt Arbeitslosigkeit, Leiharbeit, Arbeitslosigkeit, Leiharbeit. Ganz einfach deshalb, weil über 50% der Beschäftigungsverhältnisse in der Leiharbeit nicht länger als 3 Monate dauern.
Darüber hinaus gibt es ja auch die, zumindest habe ich das gelesen, ich selbst bin ja kein Leiharbeiter, dass das eben vielleicht, selbst wenn der Lohn okay ist, den die Leiharbeiter bekommen, also dass die Anhebung gab und da vielleicht eine gleiche Stufe erreicht wird mit den Angestellten, dass denen natürlich die Sozialleistungen, die so ein Betrieb hat, in der Regel oft noch nicht zugestirnt werden. Da gibt es kein Urlaubsgeld, kein Weihnachtsgeld und so fort, sodass die Leiharbeiter auch, was das angeht, den eigentlichen Angestellten nachgestellt sind. Und es gibt, und da ist die Frage, wie berechtigt das ist an Sie, die Angst von den Angestellten durch diese Leiharbeitsstellen, die sich im Betrieb etabliert haben, verdrängt zu werden.
Ja, diese Gefahr der Verdrängung, die ist real, die ist nicht nur subjektiv, sondern die ist real. Wir haben Untersuchungen, die sagen, dass 25% der Arbeitsplätze, also der sogenannten Normalarbeitsplätze, wie sie dann genannt werden, dann letztlich durch Leiharbeit verdrängt werden. Und da sind wir wieder beim Problem. Solange Leiharbeit als Lohndumping missbraucht wird, ist natürlich der Anreiz riesengroß für das Unternehmen zu sagen, ich kann das auch billiger kriegen. Wenn wir diesen Missstand beseitigen, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, dann werden wir auch dafür Sorge tragen können, dass diese Verdrängung von Normalarbeitsplätzen eben nicht mehr funktioniert.
Jetzt haben Sie schon angedeutet, was diese Forderungen angeht und auch in der Entwicklung hierbei, dass das nur geht, wenn die Politik damit macht. Und ja. Politik heißt in dem Fall logischerweise diejenigen, die die Macht haben, die also an der Regierung sind. Welche Chance sehen Sie denn, dass die Forderungen der Gewerkschaften, was das angeht, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit und andere, tatsächlich auch umgesetzt werden können?
Also mittelfristig wird das kommen. Das ist, ich will jetzt nicht so sagen, so sicher wie das Amen in der Kirche, aber es geht in diese Richtung. Das sehen wir einfach im europäischen Maßstab. Zum Zweiten sehen wir ja auch, dass die ganzen Oppositionsparteien, also alle drei Oppositionsparteien in diesem Punkt eine Meinung sind. Und ich habe vorher schon darauf hingewiesen, damals unter Rot-Grün in 2003 war das nicht so. Also die haben einen Lernprozess mitgemacht. Und es gibt in der CDU, auch in der CSU, gibt es gewichtige Stimmen, die sagen, das ist schlichtweg ungerecht, das halten wir nicht durch, wenn Umfragen sagen, 80% der Bevölkerung finden das nicht in Ordnung, dann wird die Politik sich mittelfristig dem nicht verstellen können. Die Frage ist eben, wie schnell das geht, und natürlich ist da jeder Tag ein verschenkter Tag.
Das Ganze hat ja auch noch eine andere Rolle, ne? Da spielen dann im Zweifel, Sie hatten das ja so ein bisschen angedeutet, durch die Blume vor der nächsten Bundestagswahl, ne? Da geht es dann schon auch um Wählerstimmen, die man dadurch erreichen kann, durch so eine positive Politik für den einfachen Angestellten oder auch den höheren Angestellten. Eine Rolle spielt ja auch sowas wie die Kaufkraft der Menschen, die hier leben, ne? Wenn ich die alle nicht richtig bezahle, dann haben die auch kein Geld. Und es ist ja nachweisbar, dass erst gestern gab es eine Statistik, in der es hieß, die Menschen verdienen heute weniger als vor 10 Jahren, und die geben auch weniger Geld aus als vor 10 Jahren. Ist ja logisch. Wenn sie nicht so viel im Portemonnaie haben, können sie auch nicht konsumieren. Und Konsum ist ja nur eigentlich so ein bisschen der Antrieb auch der deutschen Wirtschaft. Inwiefern greifen dann bei der Wirtschaft so eine Überlegung? Haben Sie da aus den Verhandlungen mit Betrieben mal so ein Bild?
Naja, das ist die Frage, mit wem Sie reden. Wenn Sie mit Betrieben, Unternehmen reden, die exportorientiert sind, dann sagen die Ihnen natürlich, das muss möglichst billig sein, sonst haben wir auf dem Weltmarkt keine Chance. Wenn Sie mit Unternehmen reden, die, sagen wir mal, für die Binnenkonjunktur stehen, dann sagen die natürlich, das ist hier alles zu billig, nach dem Motto, die Menschen brauchen mehr Geld in der Tasche, dann wird auch mehr konsumiert, etc., etc. Das ist die Sicht der Wirtschaft, aber wenn wir uns eben mal das sozusagen als ganz normale Bürger anschauen, dann müssen wir eben feststellen, viele dieser Löhne müssen staatlich subventioniert werden, weil die Menschen von diesen Löhnen nicht leben können. Das heißt, der Steuerzahler muss letztlich dafür aufkommen. Es werden Gewinne, sage ich mal, so platt, werden dann letztlich schön privatisiert, und die Verluste, die da einhergehen, werden sozialisiert. Und das ist ja nicht nur ein Problem der Gegenwart. Wer heutzutage mit solchen Löhnen leben muss, wird auch im Alter, in der Rente, wird er nicht von einem Rentenniveau ausgehen können, das ausreichend ist für das Leben im Alter.
Dazu gehört auch, dass relativ wenig, auch die Statistik, die ich zitiert habe, ne, was diese Leiharbeit oder Zeitarbeit angeht, da sind viele Menschen, die nur maximal 20 Stunden Arbeitsstellen haben, auch noch wenig arbeiten, halbe Stellen oder wie auch immer, was ja eigentlich sogar zumindest aus meiner Sicht ein positives Ziel wäre. Ne? Wir leben in einer hochtechnisierten Gesellschaft, die in einer unheimlichen Effektivität zu produzieren in der Lage ist. Das heißt also, Maschinen übernehmen die Arbeit, die Menschen noch vor Jahrzehnten gemacht haben und dergleichen. Das heißt, eigentlich könnte sich der Mensch ja aufgrund dieser Entwicklung ein bisschen zurücklehnen und sagen, ich arbeite die Hälfte, dann hätten auch mehr Leute Arbeit und werde dafür aber anständig bezahlt. Könnte das nicht auch eine Forderung von Gewerkschaften sein, angesichts der Tatsache, dass ja eigentlich in den klassischen Arbeitsfeldern gar nicht genug Arbeit für alle Menschen in Deutschland da ist?
Natürlich. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich an unsere erfolgreichen Kampagnen 35-Stunden-Woche etc. etc. Natürlich ist es so, dass in dieser Gesellschaft immer weniger Arbeit da ist, dass immer weniger Arbeit von Menschen gemacht wird und dass wir andererseits aber Millionen Arbeitslose haben. Was liegt denn da näher zu sagen, die vorhandene Arbeit auf alle Menschen in diesem Land zu verteilen? Und jeder von uns wird einhergehen, wenn er sagt, ich möchte nicht 40, 45 Stunden arbeiten, sondern wir reichen auch 30, Voraussetzungen natürlich. Ich kann von dem, was ich für 30 Stunden arbeite und verdiene, auch leben.
Das ist natürlich, es geht so ein bisschen in die Richtung, die in der absoluten Endkonsequenz dann sogar mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen formuliert ist, widerspricht ja komplett der Auffassung der Bundesregierung, deren Sozialpolitik ja eine ganz andere ist, die nämlich sagt, sozusagen allen Menschen unterstellt, dass sie nichts anderes wollen, als sich auf die faule Haut zu legen und demzufolge durch Maßnahmen am Arbeitsmarkt, also Arbeitsagenturen wie die Sozialhilfeempfänger behandeln und so weiter und so fort, ja eigentlich das Gegenteil tut. Ne? Also man ist, wenn man arbeitslos ist, in jedem Falle selbst schuld und man hat dann auch auf jeden Fall Lust auf die Hängematte und will gar nicht arbeiten gehen. Wie lässt sich so ein janusköpfiges Gesellschaftsding aus Ihrer Sicht behandeln?
Durch Aufklärung, immer wieder durch Aufklärung. Es ist ja auch in gewissem Maße sozusagen nachvollziehbar, wenn ich als Bundesregierung nicht in der Lage bin, bestimmte Sachen zu regeln auf dem Arbeitsmarkt und dann sage ich eben Ursache und Wirkung, muss ich mal schnell umdrehen und ich stigmatisiere dann letztlich in Anführungszeichen die Opfer, nur unterstützt von Bildzeitung oder wem auch immer. Aber auch da stellen wir ja fest in den letzten Jahren, dass die meisten Menschen sagen, natürlich, da gibt es zwei, drei, die da vielleicht bestimmte Leistungen missbrauchen, aber die große Mehrheit der Arbeitslosen will arbeiten, ist bereit zu arbeiten und es liegt schlichtweg daran, dass die Möglichkeit nicht besteht.
Entschuldigung?
Hallo?
Ja, ich bin noch da. Ich dachte, ich wäre Ihnen in Ihre Antwort gefahren. Vielleicht abschließend, wie sieht denn die Beteiligung von Menschen auf diesem Arbeitsmarkt der Leiharbeit oder Zeitarbeit bei Gewerkschaften aus? Also wie ist denn da der Organisationsgrad? Können Sie das sagen?
Wir haben Spielraum nach oben.
Okay, und was haben Sie für ein Gefühl, woran könnte das liegen, dass zum Beispiel nicht jeder Mensch, der sich jetzt so hin und her schieben lassen muss von Zeitarbeitsfirmen, automatisch erkennt, Mensch, eigentlich müsste ich bei Verdi sein und dann hätte ich vermutlich Einfluss auf das, was mit mir geschieht?
Das gibt sicher mehrere Ursachen. Eine Ursache ist, dass die Leiharbeitsunternehmen extrem gewerkschaftsfeindlich sind, das heißt, sie versuchen, Betriebsräte aus ihren Betrieben herauszuhalten, sie versuchen, Gewerkschaften aus ihren Betrieben herauszuhalten. Dann sind sicher viele Menschen in Leiharbeit, die die Erfahrung gemacht haben, dass sich zu wehren nicht lohnt. Und das ist sicher so auch so ein Wunsch da, das, was wir vorher beschrieben haben. Wenn ich sage, 7% haben nur die Chance, dann auf den ersten Markt aufzurücken, dann ist das eine objektive Marke. Aber subjektiv wird ja stets vermittelt, junge Mädchen, wenn du dich bewährst bei uns im Betrieb, dann hast du eine Chance, übernommen zu werden. Und das heißt natürlich auf der anderen Seite auch nicht nur bewähren, heißt nicht nur arbeiten, reinklotzen, sondern die Schnauze halten, auf Deutsch gesagt.